ist es so, dass es viel mehr krasse Zwischenfälle gegeben hat, als der Öffentlichkeit bewusst ist. Und jetzt ist eben die große Frage, was steckt dahinter? Luis Elizondo hat also auch nochmal bestätigt, dass die US-Regierung geheime Programme hat, wo nicht menschliche Fluggeräte geborgen und analysiert werden, weil ich nach all den Jahren, die ich mich damit beschäftige, selber zu dem Schluss gekommen bin, dass man das nicht einfach auf die Menschheit loslassen kann. Aber man muss sie darüber informieren, und zwar einfach deshalb, weil es zu unserer Realität dazugehört. Es geht tatsächlich eine Gefahr für die nationale Sicherheit von dem UAP-Thema aus, aber nicht von den fremden Wesen, von dieser Intelligenz selber, sondern dann von der Reaktion der Menschen. Dieser Prozess, der in Amerika angefangen hat, der lässt sich nicht mehr aufhalten. Und es werden immer mehr Whistleblower kommen und es werden immer mehr Fragen gestellt werden. Die Menschheit ist eben jetzt an einem großen Umwälzungspunkt angelangt, an dem führt kein Weg vorbei, und jetzt geht es eben darum, wie meistern wir das.
Hallo und herzlich willkommen zum Berggesundheit Podcast, dem Podcast rund um die Themen Gesundheit und Bewusstsein. Gemeinsam mit meinen Gästen erforschen wir spannende Themen ohne Scheuklappen und mit viel Neugierde. Und jetzt viel Spaß. Hast du Schlafprobleme, Schwierigkeiten, dich zu konzentrieren, oder fühlst du dich oft gestresst? Dann ist die App Aura genau das Richtige für dich. Sichere dir jetzt deine 30 Tage Gratis-Mitgliedschaft und tauche ein in eine Welt voller geführter Meditationen, Breathwork-Sessions, beruhigender Schlafgeschichten, Yoga-Nidra und vielem mehr. Ich habe dort bereits viele tolle Inhalte hochgeladen, die dir helfen, zur Ruhe zu kommen und neue Energie zu tanken. Schau einfach in die Shownotes, dort findest du den Link zu deinem kostenlosen Zugang. In der heutigen Zeit, in der wir ständig gefordert sind, ist es wichtiger denn je, auf unsere Gesundheit zu achten. Dazu gehört neben einer ausgewogenen Ernährung und ausreichend Bewegung auch die gezielte Supplementierung mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln. Ich selbst nutze seit Jahren Produkte von Brandl Nutrition und bin überzeugt von der Qualität und Wirksamkeit. Brandl Nutrition bietet ein breites Spektrum an Nahrungsergänzungsmitteln, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und von einem unabhängigen Labor geprüft wurden. Ob Protein, Magnesium, Omega-3-Fettsäuren oder andere Vitalstoffe, bei Brandl Nutrition findest du das richtige Produkt für deine individuellen Bedürfnisse. Und das Beste, mit dem Code BERGGESUNDHEIT, klein und zusammengeschrieben, sparst du 10% bei deiner Bestellung. Besuch also jetzt Brandl Nutrition und entdecke die Kraft der Natur für deine Gesundheit. Ja, hallo und herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe und diesmal hochaktuell vom Berggesundheit Podcast. Ja, viele Zuschriften haben mich erreicht, dass wir unbedingt wieder ein UAP-Update brauchen. Wir haben uns ja vorgenommen, diesen Disclosure, diesen Offenlegungsprozess für die Frage der UFOs, der UAPs, so ein bisschen zu dokumentieren. Und nachdem es so eine ganze Zeit lang so ein bisschen still geworden ist, sind jetzt wieder sehr viele spannende Entwicklungen passiert. Und da habe ich mir natürlich den Robert Fleischer wieder mit an Bord geholt. Robert ist Autor, Journalist und wohl der deutschsprachige Experte für dieses ganze Thema. Ja, herzlich willkommen, Robert. Freut mich, dass du wieder hier bist.
Danke für die Einladung, Tobias. Schön, mit dir hier zu sein.
Ja, sehr gerne. Bevor wir in die aktuelle Materie starten, würde ich gerne eine Frage dir stellen, weil ich dich ja auch schon was länger kenne. Als du damals 2006 mit der Exopolitik angefangen hast, hast du dir diesen Offenlegungsprozess so vorgestellt oder ganz anders? Kannst du es fassen, wo wir mittlerweile gelandet sind?
Also in allen Details nicht, aber als ich im Juni 2007 diese Exopolitik-Initiative gegründet habe, hatte die ja den Namen Deutsche Initiative für Exopolitik und Freigabe der UFO-Technologie. Und das war deshalb so, weil mir damals schon nach meinen Recherchen völlig klar war, dass da was dran sein muss. Also ich war mir relativ sicher. Das war natürlich nicht so sehr auf Fakten gegründet im Nachhinein betrachtet, sondern auf einem ganz starken Bauchgefühl, dass das, was ich da höre, nur die Spitze des Eisbergs ist. Und es war wie ein innerer Ruf eigentlich, dass ich das machen muss. Ja, ich habe den Namen ja dann allerdings sehr schnell wieder verändert, weil das für die Deutschen drei Verschwörungstheorien auf einmal waren, weil es gibt ja keine UFOs und die Regierung kann nichts darüber wissen und deswegen hat sie auch keine Technologie, die da freizugeben ist. Aber im Nachhinein betrachtet war das die richtige Entscheidung eigentlich, und man müsste jetzt eigentlich diesen Namen wieder wieder annehmen. Ja, das heißt ja jetzt Exopolitik Deutschland. Das ist die zweite Webseite. Es gibt ja nicht nur Exo Magazin TV, es gibt ja auch exopolitik.org. So hat das überhaupt angefangen als nicht kommerzielle Bürgerinitiative. Ja. Also ich bin, also in welche Details da jetzt hier so bekannt werden, damit, das habe ich natürlich nicht vorher gesehen, das konnte ja keiner wissen, das war ja alles geheim. Aber dass die da was haben, das war mir völlig klar.
Und du bist mittendrin und deswegen treffen wir uns ja auch heute. Also der letzte Hammer, über den berichtet haben, war ja im Prinzip die Aussage von David Grush vor dem US-Kongress. Und danach kamen so ein paar Bücher raus. Luis Elizondo hat ein Buch geschrieben zum Beispiel. Aber auch Colin Kelleher, meine ich, hätte ein Buch geschrieben. Die haben sich das aber alle von den Diensten, für die sie tätig waren, absegnen lassen, dass sie das veröffentlichen dürfen. Steht trotzdem was Spannendes drin?
Also ich kann jetzt nicht die Bücher zusammenfassen im Detail, aber ich finde schon, dass die interessant sind. Ich meine, man muss natürlich bedenken, dass das das größte Geheimnis ist, was eine Regierung potenziell bewahren kann, ja, wenn sie solche Dinger im Schuppen stehen hat. Und insofern sind die, kann man, wenn man jetzt als Geheimdienstmitarbeiter was darüber schreiben will und man muss sich das absegnen lassen vom Pentagon und das geht dann durch so einen Prozess und da wird alles rausgesiebt, was irgendwie Hinweise nicht nur auf das Programm, sondern auch auf Quellen und Methoden geben könnte, was natürlich ein sehr weiter Begriff ist, da bleibt dann am Ende nicht mehr sehr viel übrig. Also insofern sind da jetzt nicht diese riesengroßen Knaller drin. Ja, ich sag mal, ein Schlüsselzitat ist in dem Buch von Colm Kelleher und James T. Lakatsky, Kapitel 9 oder Kapitel 8 oder so, steht es gleich am Anfang, dass Lakatsky sich bei einem Treffen mit einem US-Senator und anderen wichtigen Leuten befand und dort eine Frage stellte, so haben die das formuliert. Er stellte eine Frage, wenn die USA im Besitz eines aerodynamisch geformten Fluggeräts sind und man sich Zutritt verschafft hat ins Innere und dort kein Hinweis auf einen Antrieb zu sehen ist, was für ein Fluggerät ist es dann? Ist das ein Zubringer-Fluggerät oder was soll das überhaupt sein? Das wurde als eine sensationelle Behauptung hochgehypt. Die Wortwahl stützt dieses Hochhypen nicht, aber dann muss man eben dazu wissen, dass diese Leute, wenn die Informationen geben wollen, müssen die das auf so eine verschlüsselte Art und Weise tun, dass es nicht klingt wie eine Tatsachenbehauptung. Mhm. Weil wenn es eine Tatsachenbehauptung ist, dann würde es wieder der Geheimhaltung unterliegen und nicht mehr der Meinungsfreiheit. Ja. Und deswegen müssen die bestimmte Sachen so sagen. Und ich meine, ich habe jetzt inzwischen, ich bin jetzt stolz auf mich, dass ich jetzt zu den 3 Journalisten weltweit gehöre, die es je geschafft haben, diesen mysteriösen James T. Lakatsky vom Militärgeheimdienst selbst zu interviewen. Der gibt nämlich keine Interviews. Mhm. Und er ist ja einer der Autoren. Und er ist der ehemalige Leiter des ORSAP-Programms. Und er hat mir im Interview, und da hatte ich eben auch viele Fragen, aber meine Fragen betreffen eben allesamt irgendwelche Sachen, die halt geheim sind. So ist es halt, ja. Also alles, was die Natur des Phänomens angeht und so weiter, könnte man ja später noch drauf eingehen. Aber immerhin habe ich ihm entlocken können, dass eben so ein Treffen nicht nur einmal stattgefunden hat, sondern dass da mehrere Male eben genau darüber gesprochen wurde. Und die Bottomline ist, wie Eric Davis, den ich jetzt auch kennengelernt habe, dieser langjährige Geheimdienstwissenschaftler, der da auch mitgemacht hat, wie er gesagt hat auf dem Sol-Symposium, Lakatsky hat doch klar gesagt, dass es ein Fluggerät gibt, dass sie sich Zutritt ins Innere verschafft haben und dass er reingegangen ist und dass er keinen Antrieb erkennen konnte. Mhm. Also so muss man das Zitat verstehen. Das hat er nicht so klar gesagt in dem Buch, aber so muss man es eigentlich verstehen. Ja, und das Buch von Elizondo ist ganz ähnlich geschrieben. Er sagt ganz klar, die haben geborgene Fluggeräte und Er sagt auch, wo die gelagert sind und viele Sachen. Er redet sogar von Alien-Implantaten, was ich sehr interessant fand, denn das ist ja ein Thema, über das ich auch schon lange berichte und zum ersten Mal wirklich darauf aufmerksam geworden bin, dass es ein reales Thema sein könnte, als ich den Chirurg Roger Lear kennengelernt habe in Washington, der dann bei einer Pressekonferenz im National Press Club da so Untersuchungsergebnisse präsentiert hat und MRT-Aufnahmen und sowas. Ja, also da passiert halt im Moment einiges. Es gibt viele so, also mehr und mehr Whistleblower, glaube ich. Die Informationen werden konkreter. Allerdings sind die Informationen, um es jetzt mal zusammenzufassen, alle eben so formuliert, dass sie durch den Geheimhaltungs- oder durch diesen Dobser Review gehen, also diesen Department of the Office of Pre-Publication, irgendwas, also durch diese Vorveröffentlichungsgenehmigungsprozess im Pentagon, und da bleibt halt im Moment nicht viel übrig, und wir werden halt sehen, wie es jetzt weitergeht, wenn die neue Administration am Start ist.
Ja. Und zusätzlich zu diesen Anhörungen vor dem US-Kongress, die natürlich auch sehr, sehr interessant sind, bekommen Leute wie Lou Elizondo natürlich auch große Foren geboten, zum Beispiel beim weltweit größten Podcast, dem Joe Rogan Podcast. Und ich kann mich erinnern, dass er da ein, zwei sehr spannende Fälle auch von UFO-Nahbegegnungen berichtet hat, wo so ein Navy-Pilot an einem Seil irgendwie über dem Ozean hing und unter ihm ein riesiges, kohlrabenschwarzes Objekt dann aufgestiegen ist. Das sind natürlich, Szenarien, die an Filme erinnern, aber die tatsächlich real sind, ne?
Ja, wie John Radcliffe, der ehemalige Direktor der nationalen Geheimdienste, ja mal in einem Interview gesagt hat, ist es so, dass es viel mehr krasse Zwischenfälle gegeben hat, als der Öffentlichkeit bewusst ist. Mhm. Und es wird eben gar nicht veröffentlicht oder es wird runtergespielt oder anders geframed. Beispiel sind diese Drohnen, die da jetzt überall rumfliegen. Mhm. Ja.
Auch in Deutschland, also, ja.
Auch in Deutschland. Wir haben da exklusive Informationen berichtet in unserer Erstkontaktsendung, als im Sommer über den Industriegebieten in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein und dann auch noch über dem Chemiepark in Stade in Niedersachsen diese Drohnen gesehen worden sind. Da wurde sehr schnell behauptet in den deutschen Medien, dass es sich ja nur um russische Spionagedrohnen handeln kann oder um irgendein psychologisches Kriegsführungsmanöver der Russen. Und dann, wenn man sich jetzt aber angeguckt hat, wo die da wie die rumgeflogen sind, stand selbst in der Tagesschau drin, dass diese Objekte sehr schnell ihre Flughöhe geändert haben, sehr, sehr schnell unterwegs waren, immer mehrere Drohnen unterwegs waren, die ihre Lichter ein- und ausgeschaltet haben und dann auch noch auf die Drohne der Polizei zugeflogen sind, was schon ein sehr ungewöhnliches Verhalten für eine Spionagedrohne ist, die natürlich möglichst unentdeckt bleiben will. Und dann haben wir noch herausgefunden, dass solche Sichtungen eben nicht nur an diesen beiden Standorten gemacht wurden, wo auch abgeschaltete Kernkraftwerke daneben sind. Mhm. Und wo abgeschaltete Kernkraftwerke sind, ist natürlich auch irgendwo noch Atommaterial. Ja. Sondern es gab auch noch ein weiteres Atomkraftwerk in Mecklenburg-Vorpommern im Osten, an der Ostseeküste. Und dort sind diese Objekte vom Meer gekommen, über dem Zwischenlager, was sich dort befindet, geschwebt und sind dann wieder zum Meer zurück in zwei aufeinanderfolgenden Nächten. Genau in dem Zeitraum, wo das auch in Schleswig-Holstein passiert ist. Und die sollen letztens wieder zurückgekommen sein. Also das ist noch nicht vorbei, ja. Mhm. Und es gab eine Sichtung, und es gab darüber hinaus noch viele weitere Sichtungen, über die wir auch berichtet haben. Und es gab eine Sichtung auch noch ganz in der Nähe von diesem Atomlager Gorleben. Mhm. Und zwar befindet sich dort eine BND-Abhörstation. Das ist auch bekannt, also das ist öffentlich. Und dort ist eine Zeugin, die ich interviewt habe, vorbeigefahren, weil das ihr Nachhauseweg war abends. Und sie sieht also, bevor sie in diesen Wald reinfährt, diese großen Lichtbälle, die dort auf der anderen Straßenseite hin und her fliegen. Mhm. Und sie denkt sich nichts weiter dabei und fährt in den Wald rein und fährt dort, weiß ich nicht, 10 Minuten oder so durch diesen Wald. Und in den ganzen 10 Minuten sind diese Lichter vor ihrem Auto geblieben, zwischen den Bäumen. Also das kann kein Skytracker gewesen sein. Und die Straße geht natürlich so, ne? Also das ist jetzt nicht einfach irgendwo was in weiter Entfernung, sondern es war direkt vor ihr. Und da hat sie auch Angst bekommen und ist immer schneller gefahren, ja. Und genau, also da passiert was in Deutschland oder ist was passiert. Zum selben Zeitpunkt übrigens in Schweden sind unidentifizierte Flugobjekte, ich sag's jetzt mal so, über den größten Flughäfen dort geschwebt, haben den Flugverkehr lahmgelegt. Und jetzt Großbritannien und jetzt die neueste Nachricht ist jetzt New Jersey, wo ein riesengroßes dreieckiges Fluggerät stundenlang geschwebt sein soll. Zumindest wenn man jetzt den MSNBC-Berichten und den Augenzeugen Glauben schenken mag. Also da passiert eben was und jetzt ist eben die große Frage, was steckt dahinter? Ja, ich meine, ich habe ja schon lange gesagt, die außerirdischen Erklärung ist mir zu einfach. Wir wissen, dass das Phänomen im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte immer wieder sein Aussehen verändert hat. Es waren am Anfang waren es Luftschiffe des 20. Jahrhunderts. Dann gab es diese Foo Fighters im Zweiten Weltkrieg. Dann gab es die silbernen Scheiben, diese untertassenförmigen Objekte mit Insassen und so. Dann gab es die Dreiecke. Belgischen UFO-Welle. Jetzt sind es wahrscheinlich gerade die Drohnen, diese Tic-Tac-UFOs, wie sie 2004 vor der Westküste gesehen worden sind. Also das Phänomen scheint sich halt immer irgendwie so zu zeigen, dass wir den Eindruck bekommen, da ist etwas höher entwickeltes, als wir kennen. Und es nimmt immer eine Form an, die wir begreifen können als etwas, was weiterentwickelt ist, als das, was wir haben. Das sieht man zum Beispiel deutlich jetzt, wenn man im Nachhinein betrachtet, sich diese Nahbegegnungsfälle anguckt, die wirklich davon reden, dass die Leute, dass da ein gelandetes UFO war und da stand jemand draußen und hat denjenigen mit reingebeten und dann steht dort im Cockpit von dem UFO quasi und da sind dann dort, und da gibt's jede Menge solche Berichte. Der spanische Forscher José Antonio Caravaca, dessen dicke Schinken, also 1000 Seiten jeweils oder so, ich wirklich wärmstens empfehlen kann, weil er sich extrem minutiös auseinandergesetzt hat mit der Sache. Der hat zum Beispiel in einem Buch über 10.000 Berichte von Nahbegegnungen analysiert und hat festgestellt, dass es eben Gemeinsamkeiten gibt. Und eine der Gemeinsamkeiten ist, das sind eben alles so Nahbegegnungsberichte aus den 50er, 60er Jahren. Ne? Da werden die Leute in das UFO reingeführt und sehen dort Bildschirme und bunte Hebel und Knöpfe.
Sternkarten, ja.
Ja, und das wirkt alles aus unserer heutigen Sicht von 2024, wirkt es alles so vintage. Das wirkt alles so altbacken irgendwie, ja. Also man sollte doch annehmen, dass diese Aliens oder wer auch immer dahinter steckt, halt so weit entwickelt sind, dass sie zumindest Touch-Displays haben oder dass die Sachen mit Gedanken gesteuert werden, irgendwas, ja. Aber nein, es wird dem Zeugen eben immer irgendwas gezeigt, was so ein kleines bisschen weiter entwickelt ist als das, was er im Moment hat.
Aber was er begreifen kann, ne?
Begreifen kann als etwas Höheres. Und das ist eigentlich so die Metabotschaft, finde ich, die bei all den Sachen immer rumkommt. Schaut her, da gibt's was Größeres. Da habe ich ja in meinem Buch, das ist ja eigentlich, steht ja auch in meinem Buch so drin, die Metabotschaft ist, guckt mal her, da gibt's noch was Größeres als euch, ja. Und man weiß natürlich um den letzten Satz zu diesen Drohnen. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass das alles eine ganz abgekartete Psychonummer von irgendeinem Geheimdienst ist, um die Bevölkerung zu verunsichern mit irgendeiner Technologie, von der wir nichts wissen. Das kann auch sein. Ich weiß es nicht.
Ja, das ist auf jeden Fall immer gesund, sich nicht festzulegen auf irgendwas. Ne? Aber man kann natürlich verschiedene Theorien, für die es Hinweise gibt, diskutieren. Das finde ich auf jeden Fall mal sehr, sehr spannend. Und diese Atom-Connection, ne? Da hast du ja auch in deinem Buch drüber geschrieben, über die französische Drohnenwelle. über den Atomkraftwerken ist natürlich seit langem zu beobachten, ne, dass eben ein großes Interesse von diesen, wie auch immer gearteten Flugobjekten für atomare Anlagen gibt und so weiter, ne? Ja. Aber lass uns wieder über den großen Teich springen, denn da ist ja der nächste Knaller geschehen und da gab es eine weitere Anhörung vor dem US-Kongress. Kannst du kurz zusammenfassen, vielleicht wer da war und was so die interessantesten Aussagen waren?
Es gab zwei Anhörungen vor dem US-Kongress. Die eine fand Anfang November statt und die andere dann Mitte November. Die erste Anhörung vor dem Repräsentantenhaus und die zweite Anhörung vor dem Senat. Mit größerer Spannung erwartet wurde eigentlich diese erste Anhörung vor dem Repräsentantenhaus, weil da haben Luis Elizondo, der ehemalige Pentagon-Mitarbeiter und Mitarbeiter an ATIP, ausgesagt. Also er ist ja derjenige, der den Stein ins Rollen gebracht hat durch seine Äußerung in dem New York Times-Artikel 2017. Er hat ausgesagt, dann der Konteradmiral Tim Gallaudet, und noch ein NASA-Mitarbeiter namens Mike Gold, der gar nicht so viel interessante Sachen gesagt hat. Der hat eigentlich nur Werbung gemacht für die NASA und dass die NASA doch helfen könnte, solche Sachen aufzuklären. Mhm. Und er hat allerdings viel mehr zu sagen, denn er hat viele, viele Jahre lang für Bob Bigelow gearbeitet und Bigelow Aerospace und kennt. Und wie George Knapp geschrieben hat, kennt er diese UFO-Thematik in- und auswendig. Und deswegen ist es verwunderlich, dass der da sich so larifari geäußert hat. Und ich habe mich auch gar nicht weiter um den gekümmert. Aber es könnte interessant werden. Er wird als der nächste NASA-Chef gehandelt. Und wenn der NASA-Chef wird, dann könnte es schon sein, dass wir da, weil er wirklich sehr offen ist für UAP und auch konkrete Vorschläge gemacht hat, wie die NASA da mitmachen könnte. Da könnte was dabei rumkommen, wir werden es sehen. Aber Luis Elizondo hat also auch nochmal bestätigt, dass die US-Regierung geheime Programme hat, wo nicht menschliche Fluggeräte geborgen und analysiert werden, wo versucht wird, die zurückzuentwickeln, also die Technologie nachzuentwickeln. Ja. Bestimmte Fragen, hat er gesagt, die kann er natürlich öffentlich nicht beantworten, das geht nur im abhörsicheren Raum, so wie David Grush auch, ne? Was auch noch interessant ist, und das ist eine Sache, die ist jetzt immer deutlicher rausgekommen, und ich habe auch James Lakatsky und Colin Keller dazu befragt, und die konnten dazu nicht so viel sagen. Also wir wissen ja, dass von 2008 bis 2010 ein geheimes Programm namens ORSAP existiert hat, das auf Betreiben von drei Senatoren gegründet wurde, wo es um UFOs ging, aber eben auch um die paranormalen Phänomene ringsrum. Und die haben in diesem Programm nicht nur die Skinwalker Ranch untersucht, sondern die haben auch 38 sogenannte Defense Intelligence Reference Documents, kurz DIRD, erstellen lassen. Das sind also wissenschaftliche Ausarbeitungen von zivilen Wissenschaftlern, die gar nicht wussten, dass sie für den Militärgeheimdienst diese Ausarbeitungen machen. Und das waren so Fragen wie, stellen Sie sich mal vor, wo ist Ihr Forschungsgebiet in 50 Jahren? Also Unsichtbarkeitsforschung, Warp-Antriebe, schwarze Löcher, Raumzeitkrümmung, solches Zeug. Ja. Und wie sich jetzt eben immer mehr herausstellt, und das ist auch bei dieser Anhörung hier mit Elizondo rausgekommen, ist, dass dieses ORSAP-Programm eigentlich von Anfang an das Ziel hatte, Technologie, die bei einem privaten Vertragsunternehmen lagert, Alien-Technologie, zu überführen in ein staatliches Programm, wo es dann unter der richtigen Aufsicht der Regierung ist, um das dann dort auch in größerem Maßstab zu untersuchen und zu erforschen. Und das ist, finde ich, eine sensationelle Sache, denn wir haben das von Harold Puthoff inzwischen gehört und auch von David Grush. Die Geschichte war also, dass die ursprünglich versucht hatten, von Lockheed Martin diese Technologie zu kriegen und zu ORSAP zu bringen, und ORSAP würde das dann untersuchen. Das wurde dann eben abgesäbelt. Das wurde dann unterbunden von der CIA und Und so blieb dann Orsep letzten Endes nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, dann lass uns einfach mal so anhand von dem, was wir über das Material gehört haben, wenn wir schon nicht selber Hand anlegen können, lass uns doch einfach mal so halt erkunden, wie könnte man sich sowas erklären. Und deswegen haben die diese 38 Dirds in Auftrag gegeben. Also das ist für mich eine völlig neue Erkenntnis, die ich wirklich sehr wichtig finde, weil das zeigt, dass es eigentlich von Anfang an um diese Back-Engineering-Programme ging, um diese Reverse-Engineering-Programme, ja?
Ja.
Wo wir wieder bei der Freigabe der UFO-Technologie werden, ne?
Und es ist ja auch, wenn man das wissenschaftlich sieht, auch interessant, tatsächlich sich wirklich gute Theorien zu überlegen, wieso das funktionieren kann, ne? Und nicht einfach das Ding vor dir stehen zu haben und überhaupt keine Ahnung zu haben, warum es funktioniert, und es einfach so nachzubauen, ohne ein tieferes Verständnis, ne?
Genau. Elizondo hat auch noch gesagt, als das entdeckt wurde zur Zeit des Kalten Krieges, da wollte man eben keine Informationen an die Feinde preisgeben. Und außerdem hat das Verteidigungsministerium wahrscheinlich selber keine Antworten auf die wichtigen Fragen. Mhm. Er hat nochmal auf Verletzungen durch UAP hingewiesen. Er hat auch nochmal festgestellt, dass UAPs intelligent gesteuert sind, ist klar. Hat gesagt, dass ja Arrow, also dieses UFO-Büro im Pentagon, jetzt nicht wirklich keinen großen Beitrag geleistet hat zur Erkundung dieser Sache. Und der Konteradmiral Tim Gallaudet hat seine Kritik an Arrow sogar noch viel deutlicher gemacht. Er hat ein Treffen beschrieben mit Arrow, das sich dann als eine stundenlange Beeinflussungsoperation herausgestellt hat.
Mhm.
Also es ging dann, er dachte eigentlich, es war nur ein Austausch, und sie wollten ihn aber dort stundenlang überzeugen, dass ihr historischer Bericht, den sie rausgegeben haben, der also nicht außerirdisch, sondern unterirdisch ist, also nach Meinung von vielen Experten, das ist nicht nur meine Meinung, mit falschen Quellenangaben und falschen Vorannahmen, und also brauchen wir jetzt gar nicht erst anzufangen, ich habe da viel drüber schon berichtet. Die haben versucht, ihn davon zu überzeugen, dass das stimmt, und wollten bei ihm Zweifel wecken an so wichtigen UFO-Zwischenfällen wie dem Tic-Tac-Vorfall und sowas. Und er ist da aber rausgegangen, hat gesagt, ihr könnt mich mal. Mhm. Und er sagt, die Regierung betreibt eine Desinformationskampagne, um UAP-Whistleblower zu diskreditieren und ihre Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen. Was eben auch dafür spricht, dass da wirklich was ist, ja?
Mhm.
Weil warum würden sie es sonst machen? Warum würden sie sich sonst so viel Mühe geben? Er hat natürlich als jemand von der US-Marine auch selber geredet über Phänomene unter Wasser, USOs, die mit Geschwindigkeiten und Bewegungsmustern unterwegs waren, die weit über bekannte Technologien hinausgehen. In 80er Jahren hätte ein Objekt ein U-Boot verfolgt und sei dann mit unglaublicher Geschwindigkeit davongezischt. Das war einer der Fälle. Und er hat eben auch nochmal gesagt, dass die US-Regierung Beweise über UAPs bewusst zurückhält und dass es starke Indizien gibt für eine nichtmenschliche Intelligenz.
Mhm.
Ja. Also das war so die, kurz gesagt, der eigentliche Knaller dieser Anhörung war, es war ja noch Michael Schellenberger dabei, den hatte ich ganz vergessen.
Als Journalist, ja.
Genau. Das siehst du, so kommt das, wenn man so im Nachhinein, wenn so viele Sachen passieren und man vergisst es. Das waren eigentlich so vier Leute, die dort befragt worden sind. Elizondo, Gallaudet, Schellenberger und Mike Gold.
Mhm.
Und Schellenberger ist ja ein wichtiger investigativer Journalist, hat auch schon vor über einem Jahr einen Bericht geschrieben über seine Gespräche mit den Insidern aus diesen Programmen, die ihm dann erzählt haben, was es da für verschiedene Fluggeräte gibt und was die damit alles machen und so.
Mhm.
Schellenberger hat einen richtigen Scoop gelandet, ungefähr einen Monat oder zwei Monate oder anderthalb Monate vor dieser Anhörung, und hat berichtet über ein Geheimprojekt, das eben dem US-Kongress vorenthalten worden ist, dessen Existenz nicht bekannt war bei den zuständigen Fachausschüssen im Senat und im Repräsentantenhaus. Und zwar heißt das Immaculate Constellation, das ultrageheime Forschungsprojekt, das so geheim ist, dass selbst der US-Kongress nichts davon erfahren darf. Und das ist ja eine Sache, die das Pentagon immer abgestritten hat. Und er hat einen Bericht abgegeben darüber, Nein, nicht er hat einen Bericht abgegeben. Er hatte nur darüber berichtet, über diesen Bericht. Aber ein anderer Journalist, nämlich Jeremy Corbell, das ist der Kollege von George Knapp, der war anwesend und der hat diesen Immaculate Constellation Bericht zu den Akten gegeben. Also er hat dafür gesorgt, dass das jetzt öffentlich ist. Kann man sich also runterladen auf der Webseite des US-Kongresses und dort drin werden, also zeigt das Immaculate Constellation eine interne mehrjährige Untersuchung von UAP war, dass diese nichtmenschlichen Intelligenzen und Technologien unbekannter Herkunft dort untersucht worden sind. Und es geht vor allem darum zu sagen, die Phänomene sind eine potenzielle Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind zutiefst beunruhigend und es gibt eben dieses unbekannte Special Access Programm Immaculate Constellation, was seine Erkenntnisse über UAP auf verschiedene Beweise stützt, nämlich auf menschliche, also auf Spione, auf von Militärpersonal, also Radardaten, Sensordaten, Bildmaterial und so weiter. Und sie analysieren die Formen dieser Objekte. Da wären also Kugeln, Scheiben, Ovale, Dreiecke, Bumerangformen oder unregelmäßige organische Formen genannt. Die Größe ist von wenigen Metern bis zu mehreren Dutzend Metern Durchmesser dieser Objekte. Die sind natürlich sehr schnell, Überschallgeschwindigkeit ohne Überschallknall, hohe Manövrierfähigkeit, verschiedenste Farben, können schweben, plötzlich ihre Richtung ändern, fliegen in Formation oder interagieren mit der Umgebung und sie verursachen biologische Effekte bei den Beobachtern. Und der Bericht gibt dann auch noch Empfehlungen. Die US-Regierung soll da transparent sein und es muss dringend Forschung betrieben werden und international zusammengearbeitet werden. Und die Öffentlichkeit muss darüber informiert werden. Ich meine, mit diesen Empfehlungen bin ich sämtlich einverstanden. Es gibt nur ein Problem mit diesem Bericht und zwar, der ist angeblich verfasst von einem Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums. Und es steht in dem Bericht drin, dass die Informationen, die dort drin stehen, freigegeben worden sind von einer bestimmten Stelle im US-Außenministerium. Und das ist sehr ungewöhnlich, weil warum sollte ein Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums zum Außenministerium gehen, um sich geheime Informationen abstempeln zu lassen? Und warum sollte das Außenministerium geheime Informationen des Verteidigungsministeriums abstempeln? Und dann hat der Journalist Marek von Rennenkampf, mit dem ich jetzt in San Francisco darüber geredet habe, auch noch rausgefunden, dass das Büro im Außenministerium, was dort genannt ist in dem Bericht, überhaupt nicht dafür zuständig ist, solche Sachen freizugeben. Also da stimmt irgendwas nicht mit diesem Bericht oder was auch immer, warum auch immer sie da ihre... Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Das sind große Fragezeichen und Warnzeichen. Gut, aber das ist eben jetzt auch Teil der Congressional Record, also der öffentlich verzeichnet und das kann man runterladen.
Ja, es ist auch was anderes als die berühmten Majestic 12 Dokumente, die dann irgendjemand ohne Absender zugespielt werden und wo sich dann auch über die Authentizität hin und her gestritten wird. Ne? Das hat schon mehr Bedeutung natürlich, dass es jetzt vom US-Kongress war, aber eine merkwürdige Geschichte auf jeden Fall, über die du da berichtest, ne, mit dieser Freigabe. Was ja so ein bisschen oder wofür es Hinweise gibt, ist ja, dass noch mehr wirklich gewichtige Whistleblower so hinter den Kulissen eigentlich warten. Was für Gründe gibt es, dass die sich nicht trauen oder eben nicht wollen oder was auch immer sie daran hindert, auch ihre Aussagen öffentlich zu machen?
Also ich würde sagen, nachdem ich jetzt in San Francisco war und dort den ehemaligen Senatsgeheimdienstausschussmitarbeiter Kirk McConnell kennengelernt habe und wir haben auch persönlich geredet, ich habe ihn nicht nur auf der Bühne erlebt, wir sind zusammen Uber gefahren und haben uns früh im Hotel auch getroffen. Ich würde sagen, es ist tatsächlich die Angst vor Vergeltungsmaßnahmen. Also das ist ein das höre ich immer wieder, wenn ich mit solchen Geheimdienstleuten rede, dass die wirklich Angst haben, auszupacken. Und zwar geht es um Folgendes. Das fängt schon bei James Lakatsky an, der gesagt hat, der Kongress kann uns ja versprechen, was er will. Die können uns vielleicht nicht unsere Sicherheitsfreigabe dann entziehen als Vergeltungsmaßnahme, aber sie können trotzdem nach wie vor einschränken, zu welchen Bereichen wir Zugriff haben, Zugang haben und sowas. Also das ist die große Frage, ob es eben überhaupt in der Macht des Kongresses steht, die Aktivitäten der Geheimdienste derart zu kontrollieren. Das ist eben eine große Frage. Das stellt sich jetzt immer mehr raus, dass es eben wirklich eine große Frage ist. Dann hat Kirk McConnell mir erzählt, dass die Leute, oder nicht nur mir, er hat es auch sogar auf der Bühne dann auch noch erzählt, dass er wirklich, also er ist ja derjenige, der hinter den Kulissen diese ganzen Whistleblower interviewt hat, befragt hat, von denen die Öffentlichkeit nur einen kleinen Bruchteil kennt. Und er hat gesagt, dass dass von denen welche wirklich vor Angst gezittert haben. Ja, also die wirklich Angst haben. Und er hat auch gesagt, die Vergeltungsmaßnahmen können die unterschiedlichsten Formen annehmen. Das kann Lawfare sein, also dass gegen irgendjemanden prozessiert wird. Das kann Verleumdung sein, das kann richtig körperliche Bedrohung sein oder eine Mischung aus allem. Ja. Und es gibt eben auch Fälle, die, so wie das klang, wo eben solche Leute, die auspacken wollten, dann auch tatsächlich umgebracht worden sind. Mhm. Ich meine, Christopher Mellon hat mir von einem Fall erzählt. Es gibt auch noch den Fall Amy Eskridge. Der Name war Kirk McConnell bekannt. Das muss man sagen, also Amy Eskridge.
Darüber habt ihr ja auch groß berichtet, ne?
Exo Magazin TV, einfach mal nach dem Namen Eskridge, Eskridge, suchen. Es gibt also Fälle von Whistleblowern oder Leuten, die angekündigt hatten, dass sie was auspacken wollen, die scheinbar, so wie es aussieht, wirklich getötet worden sind. Und es gibt darüber hinaus Whistleblower wie David Grush, die sagen, sie sind bedroht worden. Und Elizondo gehört ja auch dazu. Und das sind wirklich gewichtige Gründe, nicht auszupacken. Und da geht es nicht nur um den Verlust der Pension oder sowas, sondern da geht es wirklich um, lebst du oder nicht? Und wie geht es deiner Familie? Und es ist auch so, es werden auch nicht nur die Whistleblower dann bedroht, sondern es werden auch die Quellen der Whistleblower bedroht. Und die Familienangehörigen und so.
Also für alle, die jetzt immer sagen, warum kommen da nicht mehr Leute nach vorne? Ne? Es gibt da wirklich sehr gewichtige Gründe und nicht nur monetärer Art, sondern wirklich, wir reden über Leib und Leben und Familienbedrohung und sowas. Ne? Das ist nicht trivial.
Ja, ich finde es ist halt auch irgendwie ziemlich naiv, sich hinzustellen und zu sagen, na ja, zeig mir doch mal die Beweise. Das sind doch alles wieder nur Behauptungen. Zeig mir doch mal die Beweise. Weißt du, warum sollte jetzt so ein Geheimdienstler, der oder so ein Mitarbeiter in so einem Geheimprogramm sein Leben aufs Spiel setzen, um dir, Lieschen Müller, zu beweisen, dass es UFOs gibt. Ja? Wenn doch selbst der US-Kongress nicht darüber informiert wird. Das ist ja der Punkt. Darum geht es ja hier bei der ganzen Geschichte. Dass der US-Kongress rausgekriegt hat, er ist nicht über alle diese Projekte informiert. Genau darum finden ja diese ganzen Gesetze statt und diese ganzen Anhörungen und so weiter, weil der Kongress sich die Kontrolle über solche geheimen Programme zurück verschaffen will. Ja?
Oder zumindest Teile vom Kongress, ne, müssen wir ja sagen.
Teile vom Kongress, genau. Ja, und ich bin jetzt sehr gespannt, wenn du gerade darüber redest, ich bin sehr gespannt, wie die Sache jetzt weitergeht. Denn im Moment scheinen ja alle Ampeln auf Disclosure zu stehen. Wenn man sich anguckt, dass Donald Trump Robert F. Kennedy mit an Bord hat, der schon angekündigt hat, er wird alle Kennedy-Akten öffentlich machen wollen. In dem Zusammenhang sagt Trump immer wieder, auch die UFO-Akten sollen freigegeben werden. Und er hat Marco Rubio, den ehemaligen Vorsitzenden oder Vizevorsitzenden im Geheimdienstausschuss im Senat, jetzt zum Außenminister designiert. Und er hat John Ratcliffe, der unter seiner letzten Regierung der Direktor der nationalen Geheimdienste war, für den Posten des CIA-Chefs vorgesehen. Diese beiden haben sich also in der Vergangenheit schon oft positiv geäußert über UAP, also haben da auch Sachen gucken lassen, die sie kennen. Und das ist schon interessant. Aber da werden wir jetzt sehen, und wenn jetzt dieser Mike Gold auch noch Chef von der NASA wird, also es sieht wirklich alles aus, Zeichen stehen alle auf das Disclosure, allerdings ist eben die große Frage, wie werden die das framen? Was werden sie damit anstellen? Die werden das nicht einfach so machen. Die werden sich was überlegen, wie sie das zu ihrem Vorteil nutzen können. Und mal sehen, ob denen überhaupt irgendein Vorteil einfällt, den man als Regierung davon haben könnte, anzuerkennen, dass es da was Wichtigeres und Größeres gibt als man selbst. Also da bin ich sehr gespannt, wie sie das machen, wenn sie es überhaupt machen.
Also es ist eine super Überleitung, die du jetzt gemacht hast quasi schon. Ich hätte natürlich nach Trump auch gefragt, wird Trump der Disclosure-Präsident? Und alle, die auf Trump schimpfen und seine Persönlichkeit, ist natürlich auch ein schwieriger Mensch. Aber das Team, was Trump um sich versammelt hat, das steht wirklich für Wandel und Neubeginn und große Themen anzugehen. Das muss man ja ganz klar sagen, oder? Wie siehst du das?
Ja, aber ich will das nicht positiv oder negativ bewerten. Es ist völlig klar, dass die Zeichen der Zeit jetzt auf Veränderung stehen. Es gibt ja auch keinen Grund anzunehmen, dass Donald Trump seine Regierung von America oder seine Politik von America First nicht fortsetzen wird. Er wird das selbstverständlich machen. Er hat ja schon gesagt, er macht die Grenzen dicht. Er will Importzölle erheben, was dann für Europa schwieriger wird, glaube ich. Und er hat ja auch gesagt, dass er alle Länder, die diese neue BRICS-Währung unterstützen, die ja eine Konkurrenz letzten Endes zum US-Dollar als Weltleitwährung darstellt, dass der die mit sehr, sehr hohen Strafen belegen will und so weiter. Donald Trump ist übrigens auch stolz darauf, dass er derjenige war, der Nord Stream 2 beendet hat, und Joe Biden hätte es dann wieder geöffnet. Ja gut, Joe Biden hat dann letzten Endes Nord Stream 2 in die Luft jagen lassen und erzählt mir nicht, dass das die Ukraine und Russland waren. Braucht er mir nicht zu erzählen, ja, nach all dem, was Biden und seine Administration dazu gesagt haben. Aber zurück zu den UFOs. Die Sache sieht so aus, dass sie selbstverständlich im Moment dabei sind, Amerika wieder zu konsolidieren, und sie wollen die Weltvormachtstellung der Amerikaner natürlich weiterhin sichern. Und wenn es irgendetwas gibt, was sie im Zusammenhang mit UAP veröffentlichen werden, dann werden die das selbstverständlich innerhalb dieser Politik tun. Also sie werden einen Teufel tun und einfach sagen, da gibt's UFOs, ohne sich dabei was zu denken. Also das werden sie nicht machen. Also wenn sie sowas machen, dann werden sie das machen im Rahmen ihrer nationalen Sicherheitspolitik. Mit Sicherheit. Also mit Sicherheit Erhaltung der Vormachtstellung der USA und Kleinhalten von möglichen Gegnern.
Ja, alle Augen schauen gerade nach Amerika, was das Thema angeht. Was ja nochmal auch interessant werden könnte, ist, wie verhalten sich die anderen verbleibenden Supermächte wie China, wie Russland zu diesem Thema dann speziell, auch wenn jetzt in Amerika immer mehr Transparenz da Einzug hält. Das wird ja auch spannend zu beobachten sein. Aber Stichpunkt Amerika, du kommst gerade wieder aus Amerika und warst bei der weltweit führenden Expertenrunde dabei, wenn es um das Thema Disclosure geht und wie jetzt mit dem Thema weiter umgegangen wird, diskutiert wurde. Kannst du uns erzählen, wo du warst, was die Zielstellung der Sol Foundation ist und was da erzählt wurde?
Also die Sol Foundation ist eine Stiftung, die ist politisch neutral und gegründet worden von dem Pathologieprofessor Gary Nolan von der Stanford University und dem Anthropologen Peter Skafish. Und es sind noch weitere Leute mit an Bord. Die Webseite ist thesolfoundation.org. Und die haben es dort wirklich geschafft, wichtige Leute zusammenzuholen. Jacques Vallée macht auch als Berater mit, zum Beispiel, um sich zu überlegen, wie gehen wir jetzt damit um, wie könnte man jetzt dieses Thema in die Öffentlichkeit einführen, ohne dass es komplette Chaos ausbricht. Und das unterstütze ich, das muss ich sagen, das ist, ich finde das gut. Ich finde das gut, weil ich nach all den Jahren, die ich mich damit beschäftige, selber zu dem Schluss gekommen bin, dass man das nicht einfach auf die Menschheit loslassen kann. Aber man muss sie darüber informieren. Und zwar einfach deshalb, weil es zu unserer Realität dazugehört. Das ist eben, also das ist ein Dilemma. Und eben die Sol Foundation überlegt sich eben, wie kann man das möglichst sorgsam einführen und wie kann die Wirtschaft davon profitieren? Das ist jetzt auch dazu gleich mehr, ja. Und sie haben also jetzt dieses Jahr ungefähr 400 Gäste aus dem In- und Ausland eingeladen. Es war wieder nur auf Einladung. Es waren etwa doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Das Ganze hat in der Hafengegend von San Francisco, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst,
leider
im Marina District stattgefunden, in unmittelbarer Sichtweite zur Gefängnisinsel Alcatraz, wo dann die Besucher, die sich dann doch getraut hätten, Fotos zu machen, keinen weiten Weg gehabt hätten ins Gefängnis. Aber ich hatte eine Erlaubnis, ich durfte Fotos machen. Weil die ja wissen, dass ich darüber berichte. Also ich bin ja mit denen schon eine ganze Weile im Kontakt. Und und das Ganze natürlich jetzt ist vor dem Hintergrund, hat es stattgefunden, dass ja Arrow hat seinen neuen Jahresbericht vorgestellt und auch da drin gesagt, da gab es Fälle, wo UFOs Kampfjets verfolgt haben und sie schließen aber Außerirdische aus, aber sie schließen auch ausländische Gegner aus. Also was ist es dann jetzt? Ja, große Frage so. Es ging natürlich um konkrete Fälle, zum Beispiel Ryan Graves, der Navy-Pilot, hat erzählt, dass es da Zwischenfälle gegeben hat, wo Objekte unerklärliche Flugmanöver ausgeführt haben und nahe an Flugzeugen vorbeigeflogen sind. Und er hat auch nochmal ein verbessertes Meldesystem für UAP-Sichtungen durch Piloten gefordert. Der hatte da so einen Gesetzesentwurf geplant. Americans for Safe Aerospace heißt, das ist jetzt noch nicht so durchgekommen, aber kann sein, dass es noch verabschiedet wird. Dann Tim Gallaudet, der Konteradmiral der US Navy, ist auch selbst Berater der Sol Foundation, hat auch viel über die Aktivitäten der Sol Foundation gesprochen und hat auch unter anderem fand ich wirklich überraschend, eine Podiumsdiskussion besonders hervorgehoben, die ich moderiert habe in Barcelona im Juni mit Jonathan Berthe von der Sol Foundation und dem Europaparlamentarier Francisco Guerrero, der sich im EU-Parlament ja immer für die UFO-Frage stark gemacht hat. Und der hat das hervorgehoben als ein besonders gutes Beispiel der internationalen Kooperation der Sol Foundation. Das fand ich super. Aber er hat darüber hinaus auch noch also von mehreren Fällen berichtet, wo US-Schiffe mit dem Sonar komische Objekte festgestellt haben und dann haben sie das aktive Sonargerät eingeschaltet und das hat überhaupt nichts gebracht. Also das hat sich wohl abgeschirmt und das wirkte wirklich wie so ein USO, also ein unterseeisches Unidentified Submerged Object, also untergetauchtes Objekt. Und vor der Küste von Südkalifornien gibt es da wohl auch viel UAP-Aktivität, vor allem von Objekten, die ins Wasser tauchen und aus dem Meer rauskommen. Und er hat auch einen behördenübergreifenden Ansatz vorgestellt, um dieses UAP-Thema anzugehen. Ich habe übrigens für den Fokus jetzt einen Artikel drüber geschrieben, aber wir haben eine sehr lange Sendung darüber gemacht, eine ganz ausführliche Sendung mit dem deutschen Politikwissenschaftler Christian Peters, der nämlich auch dort war. Er ist Geschäftsführer der International Graduate School of Social Sciences der Universität Bremen. Also er ist jetzt nicht irgendein Politikwissenschaftler. Und er war auch eingeladen und wir haben nebeneinander gesessen und haben zusammen dieses Symposium erlebt und dann zusammen die Sendung darüber gemacht. Und wie ich finde, auf einem sehr hohen fachlichen Niveau, was ich super finde, wenn man schon einen deutschen Politikwissenschaftler dabei hat. Und wir haben auch für unsere Abonnenten auf Exomagazin TV ein über 40-seitiges PDF, wo wirklich alle Inhalte, die ich mitgeschrieben habe, von allen Redebeiträgen detailliert aufgeschlüsselt sind. Also das heißt, macht es auch keinen Sinn, jetzt hier in 5 Minuten ein zweitägiges Symposium zusammenzufassen.
Unmöglich, ja, leider.
Aber nur so viel, also es war auch ein japanischer Abgeordneter dabei, Yoshiharu Asakawa, der war im Parlament. Der hat 3 Jahre lang versucht, die japanische Regierung ihr auf den Zahn zu fühlen, rauszukriegen, was die über UFOs wissen. Denn immerhin gilt ja die Küste vor Japan als einer der UAP-Hotspots, ja, laut Arrow. Und immerhin hat er rausgekriegt aus dem Verteidigungsministerium, dass es wohl Informationen über UAP sammelt, aber die bleiben geheim. Und er will jetzt eine Nichtregierungsorganisation gründen. Dann wichtiges Thema waren natürlich die geborgenen Fluggeräte, die da im Geheimen erforscht werden. Kirk McConnell und Eric Davis waren da, habe ich ja schon erzählt. haben darüber geredet. Was noch interessant war, Eric Davis hat erzählt, dass es vor allem auch zwei Mechanismen der Geheimhaltung gibt, von denen ich noch nie gehört hatte. Er hat geredet von den sogenannten Sole-Source-Verträgen zwischen Geheimdiensten und Privatunternehmen. Da werden also Aufträge an Unternehmen nicht ausgeschrieben öffentlich und mehrere Unternehmen können sich dann beteiligen und ein Angebot abgeben, sondern da werden bestimmte Aufgaben direkt an ein Unternehmen zugewiesen, ohne dass es zu einer öffentlichen Ausschreibung kommt. Und das ist natürlich deshalb so, weil die Geheimdienste keinen Bock haben, dass zum Beispiel dann die Russen sich einfach auf der Webseite der öffentlichen Ausschreibungen umgucken und dann rausfinden, aha, die CIA braucht ein neues Abhörgerät oder sowas. Mhm. Ist ja völlig klar. Und das passiert also ständig. Auf die Art und Weise werden ständig Aufträge vergeben und das ist auf die Art und Weise werden also solche Sachen, können solche Sachen verborgen werden. Mhm. Und die andere Sache sind die Presidential Emergency Action Documents, also kurz PEADs. Und das sind geheime Anweisungen vom US-Präsidenten über alle möglichen Notfallszenarien. Und wenn jetzt natürlich ein UFO abstürzt oder geborgen wird, dann ist das natürlich so ein Notfallszenario. Mhm. Und solche Sachen sind noch nie vor dem Kongress bekannt gegeben worden. Die sind grundsätzlich als geheim eingestuft. Und Eric Davis geht, wie gesagt, davon aus, dass auch längst nicht alle US-Präsidenten über UAP informiert worden sind und schon gar nicht über diese Bergungs- und Nachentwicklungsprogramme. Mhm. Ja. Ansonsten waren natürlich viele Wissenschaftler dabei. Alle haben sie durchweg den Mangel an verlässlichen Daten beklagt, der natürlich wegen der übermäßigen militärischen Geheimhaltung zustande gekommen ist, aber nicht nur. Gary Nolan, der ja selbst die Soul Foundation mitgegründet hat, hat gesagt, also es wird ja immer gesagt, starke Behauptungen erfordern starke Beweise, aber ich würde sagen, starke Beweise erfordern starke finanzielle Mittel. Ja. Ja? Und wo kriegst du denn im Wissenschaftsbetrieb irgendwelche Forschungsgelder her, wenn es um UAP geht? Das ist ja ausgeschlossen.
Ja, also ich kann nicht eine Mini-Anekdote erzählen. Ich war ja auch so in der Soziologie, in der Forschung tätig und hatte da als Dissertationsprojekt kurz angedacht, eben die Reaktion der Menschheit oder auch verschiedene Gesellschaften auf die Bekanntgabe von diesen UAP eben als Dissertationsprojekt. Und die Aussage war, ja, das kannst du vielleicht irgendwo machen, aber schon mal nicht hier. Und ich weiß auch, dass es dafür absolut keine Fördergelder, Projekte oder sonstiges gibt. Ne? Nicht in Deutschland und wahrscheinlich auch nicht in Amerika.
Ja, und selbst Professor Hakan Kayal von der Universität Würzburg, der ja offiziell dazu berufen ist, UAP-Forschung zu machen, kriegt keine Forschungsgelder. Das ist ein echtes Problem. Und das muss sich ändern, ja. Und dazu kommt natürlich das große Stigma. Das hat auch die schwedische Astronomin Beatrice Villarroel beklagt. Dieses große UAP-Tabu oder UFO-Tabu, das sie nennt es das Near-Earth-Stigma. Also wenn SETI-Forscher sich treffen, dann reden die gerne über außerirdisches Leben da draußen in Weiten des Weltalls und wo es uns nicht gefährlich werden kann.
Schön theoretisch alles.
Wo es harmlos ist und mit welchen Radiosignalen, wann da welche Methoden und so. Damit vertreiben die sich seit Jahrzehnten die Zeit, ohne dass irgendwas bei SETI rausgekommen ist. Nichts haben die. Und die heißeste Spur zu außerirdischer Intelligenz, die wir ja haben, sind ja die UAPs, die UFOs in uns. Aber die sind halt in der Atmosphäre. Die sind halt nicht da draußen in den Fernen des Alls. Und sie hat also schon mehrere Ansätze vorgeschlagen, wie man das untersuchen könnte und so. Und sie ist tatsächlich von der SETI-Konferenz gar nicht eingeladen worden. Sie haben sie ausgeladen, haben gesagt, das ist nicht Thema, UAP sind nicht Thema dieser SETI-Konferenz. Mhm. Das ist wie wenn du sagst, Äpfel sind nicht Bestandteil dieses Gemüseladens.
Mhm. Ja, also mir fällt ja auch dieses Ding ein, da ist doch neben einem riesigen Radioteleskop von SETI ist doch dieser Kornkreis aufgetaucht, wo genau beschrieben ist, okay, wir sind die und die, wir kommen da und daher, wir sind so und so groß. Ob dieser Kornkreis jetzt echt ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber also das ist ja wirklich mit der Faust aufs Auge, ne? Guck doch mal dahin und nicht immer in der Theorie mit irgendwie drei Frequenzen, mit denen das All durchsucht. Und also das wäre mir zu langweilig, da seit vielen, vielen Jahren immer wieder das Gleiche ja, nichts ergebende Szenario durchzusprechen.
Ja, genau. Es gibt allerdings Unterschiede in der Herangehensweise, wie man das jetzt macht. Ich meine, es ist ja, die große Frage ist ja, wie untersucht man etwas, von dem man selber untersucht wird? Ja. Also, willst du, wenn wir gucken ja nicht auf die Bakterie unter dem Mikroskop, sondern wir sind wahrscheinlich selber die Bakterie, die unter dem Mikroskop angeguckt wird. Also wie macht man das, ja? Avi Loeb von der Harvard University, der das Galileo-Projekt gegründet hat, was also die Suche nach außerirdischer Intelligenz beinhaltet, mit Hilfe von Himmelsüberwachungssystemen und so, will da ergebnisoffen vorgehen und sagen, und der hat da zum Beispiel 500.000 Objekte jetzt schon mit seiner Himmelsüberwachungskamera erfasst und automatisch klassifiziert als konventionelle Objekte. Also er hat damit noch nichts Ungewöhnliches gefunden, sondern der erste Schritt besteht jetzt darin, die künstliche Intelligenz darauf zu trainieren, dass sie gewöhnliche Objekte erkennt und dann aussortiert. Und dann das, was dann übrig bleibt, das ist dann anomal und das wird dann untersucht. Das ist also etwas, was er als einen ergebnisoffenen Forschungsansatz betrachtet. Beatrice Villarroel sieht das anders. Die sagt, wir sollten vielleicht nicht so unspezifisch fragen nach, was sind UAPs, sondern wir sollten ganz konkrete Hypothesen aufstellen und ganz konkrete Fragen stellen. Zum Beispiel, verursachen UAP Gesundheitsschäden oder sowas, ja, und uns diesen spezifischen Fragen widmen, und dann kann man eine Antwort darauf finden und die Hypothese eben eher verifizieren oder falsifizieren. Und sie weist ja auch mit Recht darauf hin, dass auf die Art und Weise ja auch schon Nobelpreise gewonnen worden sind, also ja, die Entdeckung des Higgs-Bosons und so weiter. Also das sind Sachen, die wo sich die Wissenschaftler nicht so ganz einig sind. Sie sind sich aber alle einig, dass wir mehr Daten, mehr verlässliche Daten brauchen, und diese militärische Geheimhaltung hilft da nicht weiter. Sehr erhellend war für mich der Vortrag von dem Politikwissenschaftler Alexander Wendt über die Folgen einer Enthüllung der Realität von UAP für die Gesellschaft.
Was war da so die Quintessenz?
Also er hat ja vorher schon gesagt, es gibt ein politisches Tabu. Also er hatte schon vor vielen Jahren schon ein Paper darüber geschrieben, UFOs sind ein politisches Tabu, weil dann müssten die Menschen einräumen, dass es was Höheres gibt. Er war vorher eigentlich immer für die absolute Freigabe von allen UFO-Informationen, hat sich dann jetzt aber anders umentschieden und ist inzwischen der Meinung, es ist vielleicht gar nicht so gut. Denn es geht tatsächlich eine Gefahr für die nationale Sicherheit von dem UAP-Thema aus, aber nicht von den fremden Wesen, von dieser Intelligenz selber, denn die sind ja schon ganz lange hier, sondern dann von der Reaktion der Menschen. Er sagt, es käme zu einem ontologischen Schock, zu Vertrauensverlust in den Staat, potenziell auch zum Zusammenbruch der Gesellschaft, und es droht auch die Bildung von totalitären Staaten, die dann alles überwachen. Und ich meine, das ist natürlich auch ein Gedanke, den man dann haben muss, ja?
Ja.
Was passiert denn, wenn sie jetzt rausstellt, die leben unerkannt unter uns? Gibt es dann PCR-Tests an jeder Ecke, um zu beweisen, dass du ein Mensch bist oder so, ja? Das ist halt die große Frage. Also er plädiert darum also für eine langsame und kontrollierte Offenlegung und dass auch wirklich international verstärkt zusammengearbeitet wird. Und ich sehe das, wie gesagt, genauso. Also das muss gemacht werden.
Ja.
Also
ja, das ich glaube, dass das maßgeblich auch davon abhängt. Natürlich sind nicht alle Gesellschaften gleich. Ich glaube, es gibt welche, die sind wahrscheinlich tendenziell eher offener dafür als andere. Aber auch die Frage, wie wird es offenbar, dass es eben dieses andere Leben gibt? Und wenn wir jetzt ein Radiosignal auffangen, wenn wir mit dem James-Webb-Teleskop irgendwie eine Atmosphäre, irgendwelche Biosignals in einem fremden Planeten auffangen, ist das eine ganz andere Geschichte natürlich, als wenn wir hier erdnah ein großes Raumschiff irgendwie orten würden. Oder eben noch krasser, ja, dass im Prinzip die UAPs eben ganz viel mit unserer Realität zu tun haben, dass wir vielleicht auch in einer Simulation leben und die irgendwo außerhalb und wir deswegen die Interaktion mit denen so komisch ist. Das ist ja für die Realität des Einzelnen eine ganz andere Baustelle, ne?
Ja, genau. Unser ganzes Rechtssystem basiert ja auf dem freien Willen und auf Ursache und Wirkung und auf einem linearen Zeitverlauf. Und wenn sich jetzt rausstellt, dass alles das zu hinterfragen ist, worauf gründet dann unsere Zivilisation noch?
Absolut, ja.
Außer auf den Glauben an hoffentlich gutwillige, götterhafte Gestalten, die die absolute Kontrolle über unser Leben haben. So, ja. Also das kann ja auch keine Alternative sein.
Ja.
Dann, also was, wie soll man das angehen? Ja, und ich bin eben der Meinung, das ist eben eins, also für mich ist die Frage, was die Realität tatsächlich ist, das zentrale Thema. Und ich bin auch wirklich der Meinung, dass man da dringend forschen muss und man muss das dringend, so schnell wie möglich dieses Thema von dem Stigma befreien, um eben über solche wichtigen philosophischen und naturwissenschaftlichen Fragen zu reden, und zwar ausgestattet mit einem richtig krassen Forschungsbudget, weil uns das in Zukunft immer mehr betreffen wird. Also dieser Prozess, der in Amerika angefangen hat, der lässt sich nicht mehr aufhalten. Die Zahnpasta lässt sich nicht zurück in die Tube stopfen, und es werden immer mehr Whistleblower kommen und es werden immer mehr Fragen gestellt werden. Und das alles zu einem Zeitpunkt, wo die Menschheit ja sowieso irgendwie am Rande ihres Abgrundes dahin schürft, ja, also so nach dem Motto, gestern standen wir vor einem Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter oder so. So sieht's ja aus, wenn du dir das anguckst, was es da alles für Probleme gibt, ja. Und dann haben wir es ja hier mit einem Thema zu tun, wo potenziell wirklich revolutionäre Technologie verbunden ist, die uns helfen könnte, Umweltprobleme zu lösen und also wirklich unser Leben zu revolutionieren. Mhm. Aber das wird halt geheim gehalten, weil man könnte damit genauso gut eine Bombe bauen und den Kreml in die Luft sprengen oder das Weiße Haus oder so.
Ja, absolut.
Und das ist eben ein Problem. Also ich weiß nicht, wie man innerhalb der bestehenden Machtverhältnisse diese Realität, diesen Teil dieser größeren Realität integrieren könnte. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Aber ich bin ja auch nur ein Journalist, ja. Dafür gibt's ja die Forscher. Und es muss also dringend endlich mal darüber geredet werden. Jetzt ist einfach wirklich nicht mehr an der Zeit, dass man wegguckt und dass man versucht, das Thema klein zu halten. Man muss anfangen, das zu erforschen. Und man muss das wirklich dringend machen. Das ist klar geworden hier bei der Sol Foundation. Und der Anthropologe Peter Skafisch zum Beispiel hat auch gesagt, es geht ja auch um die Wahrung von demokratischen Prinzipien. Also wenn die solche Sachen vor dem US-Kongress geheim halten, dann geht es ja hier letzten Endes auch um die Frage, wie demokratisch ist die Demokratie eigentlich noch? Was können denn die Volksvertreter entscheiden, wenn sie gar keine Entscheidungsgewalt haben, weil sie gar nicht wissen, was da los ist? Ja? Wer hat denn die Entscheidungsgewalt? So, aber was auch klar geworden ist auf der Sol Foundation Konferenz, ist, dass die Investoren offenbar schon in den Startlöchern sitzen.
Ja.
Also der ganze Samstagnachmittag war eigentlich den Investoren gewidmet, was es da für Chancen und Risiken gibt für Investitionen, wie man das am besten angeht. Also, und das haben nicht irgendwelche Leute erzählt, sondern zum Beispiel der ehemalige Technologiedirektor von Lockheed Martin Skunkworks. Das ist ja eben genau die Stelle, die unter Verdacht steht, dass sie schon längst so ein Fluggerät haben. Und der hat über geeignete Strategien zur Erforschung von UAP-Materialien geredet und über weitere Sachen, aber ist mit keiner Silbe darauf eingegangen, was Lockheed Martin denn rausgefunden hat, denn das ist ja alles geheim. Ja?
Oder im Schuppen stehen hat, ja.
Das war wirklich sehr interessant. Und der Startup-Unternehmer Rizwan Burk, der dieses Buch geschrieben hat über die Simulationshypothese.
Super interessant, jedem zu empfehlen, auf jeden Fall, ja.
Ist wirklich interessant. Es gibt es auch ein Video mit Jesse Michaels.
Jesse Michaels, Joe Rogan war auch zu Gast, also absolut spannend.
Sehr gut. Aber er hat dort nicht über die Simulationshypothese geredet, sondern eben über wie schafft man ein geeignetes Investitionsumfeld? Man braucht ja Universitäten, man braucht Regierungen, man braucht dies und das und Gelder natürlich und so. Und dann muss man sich ja auch darauf einstellen, dass man sehr lange daran forschen wird, und Investoren wollen ja immer gerne möglichst zackig
Ergebnisse und Anwendungen, ja.
Und Anwendungen, die sie vermarkten können, und das ist halt hier nicht so. Deswegen ist es also schwieriger als sonst, da Investitionen zu tätigen. Und der frühere US-Army-Oberst Karl Nell hat auch gesagt, man sollte historische Berichte, die auf Hochtechnologie hinweisen, nicht außer Acht lassen. Er hat da den Antikythera-Mechanismus erwähnt. Ja. Und das ist dieses Zahnrad, versteinerte Zahnradgetriebe.
Dieser astronomische Mechanismus, der das alles genau darstellt mit Planetenumlaufbahnen und so weiter. Ne? Auf der Insel war ich mal in Urlaub tatsächlich. Ja.
Ach so, welche Insel ist das eigentlich?
Antikythera, das ist eine ganz kleine Insel.
Ach, tatsächlich?
Ja, ja, ja.
Okay, cool. Mhm. Und genau, und ja, und der Technologiedirektor der Sol Foundation, Jonathan Berthe, der ist auch Spezialist für künstliche Intelligenz. Der ist ja auch Geschäftsführer von RoboVision, das ist ein belgisches KI-Unternehmen, sehr erfolgreich. Und er hat da einen Algorithmus vorgestellt, wie man möglichst objektive und stichhaltige Fakten liefert, wenn man da historische Dokumente reinstopft und so, mit Knowledge Graph und was es da alles gibt und Agenten, also künstlichen, intelligenten Agenten. Also das war sehr interessant. Und insgesamt, um es abzurunden, hat das Symposium wirklich gezeigt, mit der Frage, mit der man sich da in Deutschland beschäftigt, ob es das überhaupt gibt und sowas, dann hält sich dort keiner mehr auf. Also ja. Die obersten Bosse im Geheimdienst und in den Investorenklicken, die sich damit auseinandersetzen, für die ist das klar. Der Drops ist gelutscht, liebe Deutsche. Es geht jetzt denen darum, was gibt es da für Chancen und Herausforderungen? Wie gehen wir damit um?
Das macht mir also ein bisschen Hoffnung, auch wenn ich jetzt kein Geschäftsmann bin, aber dass wir da wirklich sagen, okay, die Dinger gibt es und wie können wir das für uns nutzen? Wie machen wir da das Beste draus? Ne? Vielleicht ist das ganze Thema mit den UFOs auch so eine Art ja, Coming-of-Age-Prozess für die Menschheit. Ne? So ein Erwachsenwerden, so die große Frage, schaffen wir es damit umzugehen, dass unser Weltbild gesprengt wird und trotzdem einen vernünftigen Umgang ohne uns gegenseitig oder die Fremden jetzt anzubeten wie Götter, also in so Idiotien zu verfallen? Schaffen wir es damit umzugehen?
Genau, es ist, wie ich in meinem Buch geschrieben habe, wir stehen vor dem nächsten großen Sprung in der Evolution der Menschheit und es ist jetzt eben an der Zeit, sich damit zu beschäftigen. Es wäre schon vor 70 Jahren an der Zeit gewesen, sich damit zu beschäftigen und es ist einfach.
Halt das mal kurz in die Kamera, ne? Also es schadet wirklich nicht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Jetzt ist die Zeit dafür und der Robert hat das hier in diesem Buch wunderbar zusammengefasst an dieser Stelle.
Dankeschön. Wie viel hat man ausgemacht? 20 Euro?
Ja, kannst du gleich überweisen. Alles gut.
Sofort überweisen. Nee, es ist wirklich einfach an der Zeit, weil wir stehen vor einem großen Sprung in unserer Entwicklung und wir bestimmen, wo wir hinspringen. Und ich gehöre gerne zu denen, die vorher wissen, wo sie landen werden.
Ja.
Und wir müssen uns da wirklich dringend darüber Gedanken machen, weil ansonsten werden wir geschubst. Und dann fallen wir hin.
Und Wissen ist in diesem Falle Macht.
Ja, und gerade so ein Technologie- und Exportstandort wie Deutschland muss sich doch da mal dringend darum kümmern. Also
absolut.
Also abgesehen davon natürlich diese ganze ontologische Geschichte, also welche Auswirkungen das auf die Gesellschaft haben wird und so, das ist alles, alle Vorhersagen, die ich dazu gehört habe, sind alle ziemlich düster. Und es liegt aber nicht daran, dass sie an sich düster sein müssen, sondern einfach, weil das Thema totgeschwiegen wird und weil man sich nicht damit beschäftigen will. Und die Leute im US-Kongress, die gehen schon davon aus, dass es sowas wie eine katastrophale Enthüllung geben könnte, die darin besteht, dass sie eben dann keine Kontrolle mehr darüber haben, dass irgendein anderes Land das zuerst enthüllt, dass die als erstes eine große Technologie präsentieren, die sie da haben. Und das stellt dann die gesamte Weltpolitik vor neue Vorzeichen. Und also es ist wirklich, wirklich dringend nötig, dass wir das Stigma beenden und da ernsthaft anfangen, darüber zu reden.
Ja, und gute Infos haben, gute Forschung machen, gut das ganze Thema nutzen und informieren, vernünftig und nicht panisch. Ne? Ich habe noch zwei Namen mir aufgeschrieben, die ich interessant fand, die da waren. Und das eine ist Jeffrey Greipel. Der hat ja hier dieses Buch zum Beispiel geschrieben, was ich im Bücherregal stehen hatte. Ich dachte, den Namen kenne ich irgendwoher. Das ist Mutants and Mystics. Und in dem er auch so ein bisschen über seine eigenen paranormalen Erfahrungen spricht. Aber der hat auch ein neues Buch geschrieben. Ich glaube, sowas wie Thinking the Impossible oder so in dem Tenor. Und vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was er auf der Konferenz gemacht hat.
Also Jeffrey Greipel ist einer der interessantesten Redner, mit denen ich auch am meisten gesprochen habe. Wir haben nicht nur auf der Konferenz eine Stunde geredet, wir haben dann uns auch noch im Hotel getroffen und dort auch noch weiter geredet. Und ich will ihn demnächst mal interviewen. Und aber er hat so unglaublich viele Bücher vorher geschrieben, die man erstmal durcharbeiten müsste. Aber ich werde es machen. Also er ist von der Rice University. Er ist der Direktor des Archives of the Impossible. Er ist ein Religionswissenschaftler, glaube ich. Ne?
Ich glaub
und
auch,
er ja. ist und er ist jemand, der das ganze Thema halt viel ganzheitlicher angeht als die anderen Leute. Also er sagt, wir dürfen die spirituellen und paranormalen Aspekte dieses Phänomens eben nicht außer Acht lassen. In seinem Archives of the Impossible hat er ja zum Beispiel auch Berichte gesammelt von Experiencers. Das sind zum Beispiel Leserbriefe an den Autor Whitley Strieber, die nach seinem Buch Communion sich an ihn gewendet haben und erzählt haben, was sie erlebt haben. Und es ist halt eben genau dasselbe, was er da auch erlebt hat. Mhm. Und darüber hinaus hat er noch Schenkungen von Unterlagen bekommen, von vielen anderen auch. Er hat es übrigens zusammen mit Karen Austin präsentiert auf dem Symposium. Und Jacques Vallées Unterlagen sind auch da. Also das ist schon wirklich eine bedeutende, wichtige. Und von Ed May, dem Leiter des Remote Viewing Programms Stargate. Das finde ich hochinteressant, ja. Also das sind die Archive des Unmöglichen. Ja, eine wertvolle Ressource für wissenschaftliche UAP-Forschung und verwandte Phänomene eben, wo es vor allem um Erfahrungsberichte geht. Und Jeff Kripal sagt eben, wir können das nicht einfach nur als ein Nuts and Bolts Phänomen betrachten, wo fliegende Maschinen mit einem Propeller oder mit irgendeinem Antriebssystem da rumfliegen oder so, sondern hier geht's um was viel Grundsätzlicheres. Hier geht's um die Frage der Wahrnehmung, um die Frage von Bewusstsein und um die Frage, was Realität überhaupt ist. Mhm. Und Kripal hat auch darauf hingewiesen, dass eben die Gatekeeper des Geheimnisses, als sie sich klar wurden, dass es ein reales Phänomen ist, dass sie eben auf die Herausforderungen nicht vorbereitet waren, weil es eben unser altes Realitätsverständnis in Frage stellt und eine neue Denkweise erfordert. Und er sagt eben in seinen Beweisen, in seinen Archiven, da gibt es jetzt nicht die Smoking Guns, also die eindeutigen Beweise für irgendwas, aber die schiere Anzahl von Berichten aus verschiedenen Kulturen und aus verschiedenen Zeitabschnitten, die in Schlüsselaspekten übereinstimmen, das ist schon bemerkenswert, sagt er. Das ist schon wirklich ein starkes Indiz dafür, dass es das Phänomen tatsächlich gibt. Und er hebt auch hervor, dass viele UAP-Experiencer auch von positiven Transformationen
in Das wäre interessant, weißt du, ob es Bestrebungen gibt, das Ganze mit AI zu untersuchen und eben so noch genauer auf diese Muster und vielleicht auch Dinge, an die man gar nicht so gedacht hat, irgendwie zu kommen?
Ich bin mir sicher, dass die sowas auch machen werden. Die haben ja riesige Datenmengen. Der letzte Datenschatz, der dazugekommen ist, ist das Archiv des Entführungsforschers John Mack in 150 großen Kisten. Alleine das durchzugehen, dürfte ziemlich anstrengend sein. Also da ist mit Sicherheit werden die sowas machen. Aber das Problem eben auch hier, sie wurden gefragt, wie können wir euch denn helfen? Und die sagen, Leute, wir brauchen einfach Geld. Ja. Wir brauchen einfach finanzielle Unterstützung.
Die scannen sich ja nicht von selber auch die Akten, ne?
Genau. Das ist eben, man braucht eben einfach Fördermittel.
Ja, definitiv. Ja, lass mich überlegen, ist die noch, James Fox, den Namen habe ich natürlich noch, ein Mensch, den ich unglaublich sympathisch finde, der unfassbar gute Dokumentationen zu dem Thema macht. Habt ihr da was von dem Film, von dem neuen angekündigten schauen können?
Ja, wir haben den neuen Film angeguckt, The Program. Ja, mein alter Kumpel James Fox, es war, als wäre keine Minute vergangen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Also wir haben natürlich zwischendurch immer mal gequatscht, aber wir haben uns tatsächlich das letzte Mal vor 17 Jahren in Rom getroffen, sind dort durch die Stadt gezogen. Und es war wirklich super, ihn wiederzusehen. Er hat sich auch sehr gefreut. Also das fand ich auch wirklich toll. Und James hat seinen neuen Film The Program vorgestellt. Er hat natürlich schon viele investigative UFO-Dokus gemacht und The Program soll am 16. Dezember veröffentlicht werden. Und ich will nicht vorweggreifen, aber ist natürlich wieder genial gemacht. Er skizziert sozusagen den Weg zum Kongress, was da alles gerade passiert ist, aber bringt dann auch wichtige Zeugen, zum Beispiel der Gary McKinnon-Fall, also der britische Hacker, der sich im Jahr 2000 oder 2001 in amerikanische Computer...
NASA-Computer, glaube ich auch, ne?
NASA-Computer und dort Listen von angeblichen außerirdischen Offizieren gefunden haben will und auch Bilder von UFOs und sowas. Da hatte die USA ja dann einen Auslieferungsantrag gestellt, und nach 10 Jahren wurde der dann abgewiesen von Großbritannien. Gary McKinnon darf das Land nicht verlassen, aber es ist schon wirklich sehr interessant, diesen Fall nochmal zu rekapitulieren, was er da macht. Und er redet auch selber mit Gary McKinnon. Ich habe Gary McKinnon übrigens mal kurz kennengelernt, aber der wollte mir kein Interview geben. Also es ist unmöglich, ihn vor die Kamera zu kriegen. Deswegen umso.
Ich glaube, ich sehr introvertiert, hat auch Asperger-Syndrom und so.
Ne? Ja, genau. Aber ein sehr sympathischer Typ übrigens. Dann gibt es Neuigkeiten zu diesem Calvin-UFO-Foto, das klarste Foto der Welt, was in Schottland aufgenommen worden ist von 2 Hotelangestellten. Da hat er einige exklusive Hintergründe, die ich jetzt nicht verrate. Es kommt natürlich ein neuer Zeuge zu Wort. Es kommen 2 neue Zeugen zu Wort, der eine anonym, von dem man weiß man nicht, wer es ist. Der andere heißt Jason Sands. Und der behauptet, dass er 1994, als er unterwegs war in der Wüste, ein Wesen mit blau-weißer Haut gesehen hätte. Und das Wesen hätte mit ihm telepathisch kommuniziert und ihn nach einem bestimmten Material gefragt, was er nicht dabei hatte. Und dann sei das Wesen in sein Fluggerät eingestiegen und sei geräuschlos abgehoben und in Richtung Süden verschwunden. Und das Interessante ist jetzt, was mir aufgefallen ist, so wie der Jason Sands beschreibt, wie dieses Fluggerät aussieht, das ist ganz ähnlich wie das, was Michael Schellenberger schon vor über einem Jahr berichtet hat, wie dieses eine geborgene Fluggerät aussieht. Also da scheint irgendwie was dran zu sein.
Ja.
Ja. Und es ist, der Film zeigt wirklich nochmal ganz klar, dass wirklich viele, viele, viele Sachen darauf hindeuten, dass es echt so ein geheimes Programm gibt zur Nachentwicklung von UFO-Technologie und wie wichtig das ist, die Wahrheit ans Licht zu bringen und die Geheimhaltung zu beenden.
Ja, also auch an dieser Stelle klare Empfehlung, die Dokumentation von James Fox unbedingt anschauen, auch die älteren vielleicht zum Einstieg und dann die letzte war über den Virginia-Vorfall in Brasilien, auch total spannend und genau. Ist dir noch irgendwas bei der Sol Foundation jetzt so im Kopf geblieben, was du noch gerne teilen würdest? Oder haben wir die wichtigsten Beiträge kurz angerissen?
Ja, und zwar, also was klar gekommen ist, lass mich mal kurz einen Schluck Wasser trinken.
Ja, gern.
Dieses Thema eine ungeheure Bedeutung hat und dass das offenbar auch von Geheimdiensten so eingeschätzt wird. Ich bin nicht der Einzige, der den Eindruck hatte, dass das Treffen genauestens beobachtet wurde von Diensten, sowohl von außen als auch von innen. Und es waren mit Sicherheit dort auch Undercover-Leute von irgendwelchen anderen Diensten dabei, mit Sicherheit. Und was mir auch klar geworden ist, ist, dass es auch als Journalist ist man sowieso auf der Zielscheibe der Geheimdienste, weil man natürlich immer im Auge gehalten wird, was berichtet der, was macht der und so. Aber was mir jetzt neu klar geworden ist, ist, dass das Wissenschaftler auch betrifft. Also wenn ein Wissenschaftler UFO-Forschung machen will und dabei zum Beispiel große Himmelsabschnitte oder Teile des Weltalls durchforstet mit irgendwelchen, was weiß ich, mit AI oder mit Teleskopen oder so, dann kriegt der es mit Geheimdiensten zu tun. Und das ist keine Verschwörungstheorie. Und ich möchte das nochmal wiederholen, das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das ist Fakt. Und das deutet darauf hin, dass eben diese nationale Sicherheit einen viel zu invasiven Charakter angenommen hat inzwischen. Also selbst wenn Wissenschaftler sich vornehmen, die Erfordernisse von nationaler Sicherheit nicht zu gewährleisten und darauf Rücksicht nehmen wollen in ihrer Forschung, kriegen die da unter Umständen Probleme. Und das liegt daran, dass die nationale Sicherheit schon viel zu invasiv geworden ist. Mhm. Es kann nicht sein, dass man Probleme bekommt, bloß weil man in den Himmel guckt.
Mhm.
Das kann nicht wahr sein.
Mhm.
Ja. Und da muss sich was ändern.
Ja.
Und dieses Ganze, und ich bin der Meinung, das ist ja Paranoia. Ja, alles, wir könnten entdeckt werden, unsere geheimen Satelliten und was weiß ich und so. Wie wäre es denn, wenn man sich einfach mal versucht, mit seinen Feinden gut zu stellen und sich mit denen anzufreunden, zu gucken, ob man nicht eine gemeinsame bessere Version findet, als dass man sich darauf beruft, ich bin der Stärkere, ich bin der Größere und ich muss alle anderen dominieren. Wie wäre es denn da? Wie wäre es denn damit?
Ja? Zeit für ein Upgrade, ja. Hm.
Zeit, genau. und das ist wirklich, also das hat schon wirklich also beängstigende Ausmaße angenommen. Hm. Die Überwachung und die und auch die Einschüchterung.
Mhm.
Und das nicht nur von Journalisten, sondern auch von Wissenschaftlern. Und das finde ich wirklich empörend.
Mhm. Und ich habe das Thema jetzt auch bezogen auf die Entwicklung von AI jetzt bei Joe Rogan auch noch gestern gehört. Da war jemand zu Gast, der eben auch Startups gründet mit AI und der sagt, es kann dir ganz schnell passieren, dass du debankt wirst, ja? Also dass deine Bankaccounts einfach weg sind und du mit Gerichtsprozessen überzogen wirst und als Startup natürlich auch nicht die finanziellen Möglichkeiten hast, da irgendwie gegen anzustinken, ne? Und er kennt ein Dutzend Fälle, wo das eben so genauso passiert ist. Und also es kommt ja aus allen möglichen Richtungen, ne? Dass das eben ja, der Fortschritt wirklich versucht wird, einzuschränken oder eben in eine bestimmte gewollte Richtung von bestimmten Leuten zu lenken. Und das kann nicht sein, wie du sagst, ja.
Ja.
Robert, ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit, für die ganzen mega spannenden Infos, die, und du hast, glaube ich, recht, ja, somit das spannendste Thema für die gesamte Menschheit sind. Und wenn du so einen kleinen Ausblick, ich weiß, das ist super schwierig, weil die Prozesse einfach dynamisch sind, aber was ist so deine Prognose, wie es nächstes Jahr weitergehen wird mit dem Disclosure-Prozess?
Ich glaube, man muss das ist jetzt inzwischen ein Thema, was man wirklich im Kontext mit geopolitischen Entwicklungen sehen muss. Musste man auch schon vorher, aber jetzt, glaube ich, wird dieser Zusammenhang immer deutlicher ersichtlich in einer Situation, wo die Russen zum Beispiel eine Hyperschallrakete nach der nächsten auspacken und also damit Technologien zeigen, die der Westen nicht hat. Das zeigt dann eben auch, wie groß die Bedeutung von potenziellen Durchbruchstechnologien sind. Und darauf wird sich natürlich jetzt jeder stürzen. Und das bedeutet, dass das natürlich unter großer Geheimhaltung, wenn es da Forschung gibt, wird UFO-Forschung und vor allem an der Technologie natürlich unter strengster Geheimhaltung weiter fortgeführt werden und wir werden nichts davon erfahren und natürlich jede Diskussion über eine möglicherweise nicht menschliche Herkunft dieser Technologie würde ja ein großes Interesse der Öffentlichkeit wecken und damit auch die geheime Entwicklung gefährden oder das Geheimnis um die Entwicklung. Also ich sehe insgesamt, dass die Bandagen härter werden, dass es alles immer mehr zu Polarisierung und Aufruhr kommen wird und wir müssen sehen, dass wir da möglichst mit klarem Verstand und optimistisch durchkommen, weil das wird auch irgendwann vorbeigehen. Ja, aber wir sind jetzt eben, die Menschheit ist eben jetzt an einem großen Umwälzungspunkt angelangt, an dem führt kein Weg vorbei und jetzt geht es eben darum, wie meistern wir das.
Ja. Also tief durchatmen, sich informieren und
genau. Vernünftig
bleiben. Ja, Robert, vielen, vielen Dank. Hast du noch irgendwas, worauf du hinweisen möchtest? Bist du auf Vorträgen, vielleicht ja auch in Deutschland unterwegs?
Gut, dass du das erwähnst, genau, sehr gut. Und zwar auf krasser.guru, so heißt die Website, das habe ich mir nicht ausgedacht, so heißt die Anzeigen. krasser.guru, dort findet man immer die aktuellen Veranstaltungstermine von mir und da kommen immer welche dazu. Also ich bin jetzt in diesem Jahr nicht mehr unterwegs, aber ich bin im April und im Mai in Berlin, Köln, Frankfurt und da war noch eine andere Stadt, aber das findet man jetzt eben alles auf krasser.guru und es lohnt sich auch wirklich vorher dort schon mal das Ticket zu kaufen, weil das ist alles, das macht eine gute Freundin von mir, die das organisiert und die muss da Sachen vorschießen für Veranstaltungsorte und das sind auch keine großen Veranstaltungsorte. Es wäre also gut, schon mal vorher zu wissen, dass man also sich sicher zu sein, dass man sein Ticket hat. Und für uns ist es auch gut, damit wir dann sicherstellen können, dass es wirklich stattfindet. Also bitte nicht erst in der letzten Minute das Ticket kaufen, aber man kann es direkt dort machen auf krasser.guru.
Das packen wir in die Shownotes mit rein, auf jeden Fall. Robert, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag, eine ja hoffentlich besinnliche Vorweihnachtszeit und ein tolles Fest. Und lass uns doch gerne im nächsten Jahr, wenn es wieder was Spannendes gibt, sprechen.
Alles klar, so machen wir das. Ich danke dir. Mach's gut, Tobias.
Mach's gut. Ciao.
Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir. Und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.